Ja, wie Dieter das schon mal gesagt hat, heute fangen wir wieder an mit die 10 Geboten, sind wir heute bei das dritte Gebot angelangt. Und das dritte Gebot ist wirklich, wie alle anderen Gebote, ein sehr wichtiges Gebot. Und das merkt man, wenn man nur das Fernseher anschaltet oder das Radio, man muss nur ein paar Minuten hören und dann hört man sofort, wirklich wie die Menschen heutzutage so ein Gebot brechen. Und ja, manchmal sind wir auch als gläubige Menschen schuldig darin. Und da müssen wir unser Leben prüfen, unsere Zungen prüfen, ja, was wir erlauben uns zu sagen und was den Herrn wohlgefällt und was auch nicht. Wenn wir nun zu unserer Serie über die 10 Gebote zurückkommen, sei angemerkt, dass der Ausdruck 10 Gebote interessanterweise nur dreimal in der Bibel zu finden ist. 2. Buch Mose, Kapitel 34, Vers 28, 5. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 13 und 5. Buch Mose, Kapitel 10, Vers 4. Und die buchstäbliche Bedeutung ist 10 Worte. 10 Worte. Und wie ich bereits einige Male erwähnt habe, sind die moralischen Prinzipien, die wir in die 10 Gebote finden, nicht vergänglich. Leute, ich bitte euch jetzt für die Einleitung, bitte hört sehr gut zu. Ich habe neulich auch einige Menschen gehört und sie verstehen das Gesetz Gottes, kann ich einfach sagen, gar nichts. Und wirklich verkehrt und falsch, weil so viel Falsches heute unterrichtet wird. Unter der Deckmantel, ja, Evangelikalismus, ja, wenn man das auch richtig aussprechen kann. Aber die 10 Gebote sind nicht vergänglich. Sie sind Gottes ewiger moralischer Standard, gültig für jeder Mensch, in jeder Kultur und zu jeder Zeit. Und es ist wichtig, sich darüber klar zu werden, dass diese Gebote über den zivilen und den zeremoniellen Gesetz stehen. Wie? Ja, wir kommen dazu, wie. Aber dies zeigte Gott ganz deutlich durch die Tatsache, dass er diese Gebote mit seinen eigenen Fingern in Stein schrieb. Er hat nicht das ganze Gesetz in Stein geschrieben und zu Mose gegeben, aber nur die 10 Worte oder die 10 Gebote. 2. Buch Mose 24, Vers 12. Und der Herr sprach zu Mose, steige zu mir herauf auf den Berg und bleibe dort. So will ich dir die steinernen Tafeln geben und das Gesetz und das Gebot, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Mit anderen Worten sind die 10 Worte oder die 10 Gebote Gottes ewige Prinzipien, die niemals geändert oder ungültig gemacht werden können. Und wie wir es bereits viele, viele Male von diesen Kanzel aus gesagt haben, sind wir nicht mehr unter dem Gesetz im Sinne von dem Versuch, hör mal bitte gut zu, in dem Versuch durch das Gesetz aufgrund unserer eigenen Anstrengungen und Leistung gerecht gesprochen zu werden. Auf keinen Fall. Und das ist absolut unmöglich. Warum ist dies unmöglich? Weil man, um durch das Gesetz gerecht gesprochen zu werden, das Gesetz 100% perfekt erfüllen muss. Wie du und ich aber gut wissen, ist das für jeden Mensch und auch jeden von uns, obwohl wir in der Bibelgemeinde Berlin sind, absolut vollkommen unmöglich. Wie auch immer, es gibt einige, die gelehrt haben und immer noch lehren, dass wir als Christen nicht länger unter dem Gesetz sind, dass wir nicht länger dem Gesetz gehorchen müssen, Sie behaupten, dass jene, die im Neuen Testament sein Leben frei von Gesetz sind. Wir brauchen es nicht mehr. Wir sind neuntestamentliche gläubigen Leuten. In das Alten Testament, das war für die Juden, die für 2000 Jahre oder noch länger gelebt haben. Aber diese Denkweise könnte nicht weiter weg von der Wahrheit entfernt sein. Obwohl es wahr ist, dass wir nicht länger unter dem Fluch des Gesetzes sind, ist es nicht korrekt, dass das Gesetz keine Bedeutung oder Relevanz mehr für uns hat. Wie du weißt, kam Jesus Christus auf diese Erde, um das Gesetz perfekt zu erfüllen für dich und für mich. Und preis dem Herrn dafür, oder? Das ist wirklich das Zentrum, das Evangelium. Er musste das erfüllen. Sonst hätten wir keine Gerechtigkeit vor dem Herrn. Er kam, um etwas für uns zu vollbringen, das wir selbst niemals für uns tun könnten. Und das heißt also, dass wir nicht länger unter dem Gesetz sind, im Sinne von nicht länger versuchen, durch unsere eigenen Bemühungen das Gesetz zu erfüllen, um durch das selber gerecht gesprochen zu werden. Noch einmal, erstens hat Jesus dies schon für uns getan und zweitens ist es für uns vollkommen unmöglich, dies zu schaffen. Und genau das ist es, was Paulus meinte, wenn er sagte, dass du nicht länger unter dem Gesetz, sondern unter Gnade bist. Trotzdem, und bitte, bitte, missverstehe nicht, was ich nun sage. Die moralischen Maßstäbe des Gesetzes sind ein Lebensregeln für jeden Gläubigen, egal wo oder wann er oder sie lebte. Mit anderen Worten, Gottes moralische Maßstäbe ändern sich niemals. Nur weil wir Deutsche oder Amerikaner, einer von uns Amerikaner ist, oder ihr seid Deutschen und wir leben alle in die deutsche Kultur hier, in 2008 hier in Hohenschönhausen, hat Gott einen neuen Maßstab für uns. Als zum Beispiel für die Schweizer oder die Amerikaner oder Kanadier. Gottes moralische Maßstäbe ändern sich niemals. Diese moralischen Richtlinien waren immer eine Lebensregel für alle, die vor oder nach dem Zeitpunkt gelebt haben, an dem die 10 Gebote offiziell gegeben wurden. Ein Beispiel. Kain tötete seinen Bruder Abel lange bevor das Gesetz gegeben wurde, richtig? War das richtig oder falsch von Kain? Natürlich falsch. Und der Kain wusste, dass das falsch war. Hundertprozentig. Ein anderes eindeutiges Beispiel, und es gibt viele davon. Von bewusster Sünde war die Haltung der Brüder von Josef. Als sie Josefs Mantel in seiner besonderen Beziehung zu ihrem Vater begehrten. Geschweige denn die ganzen Lügen, die sie erzählten, um Josefs angeblichen Tod zu erklären. Außerdem ehrten sie ihren Eltern nicht, indem sie so viele Jahre die Lüge über Josef aufrecht erhielten und ihren Gewissen klagten sie an, bis sie schließlich bekannten, was sie getan hatten. Und das war alles vor dem Gesetz. Aber sie wussten, dass es verkehrt war. Warum? Weil sie wussten, von Gott schon eingegeben in jeder Mensch, dass es falsch war. Und das sogar alles, bevor das Gesetz gegeben wurde. Mit anderen Worten sind die moralischen Maßstäbe, die in die 10 Geboten offenbart wurden, keine neuen Normen. Diese Maßstäbe wurden seit der Schöpfung in das Herz eines jeden Menschen geschrieben. Lass es mich euch beweisen. Schlag bitte Römer 2, Vers 14 auf. Das haben wir auch letzte Woche Mittwochabend gelesen. Aber vielleicht habt ihr nicht über diesen Punkt darüber nachgedacht. Römer 2, Vers 14 und 15. Schöne Verse. Wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes, was? In ihrer Herzen geschrieben ist. Was auch ihren Gewissen bezeugt. Dazu ihren Überlegungen, die sie sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Nun kommt natürlicherweise die Frage auf, wie kann sich jemand, dem nie das Gesetz gelehrt wurde, darin schuldig machen? Es kommt auch häufig vor, oder eine ähnliche Version von dieser Frage. Und Paulus hat die Frage beantwortet, indem er sagte, dass sie schon das moralische Gesetz Gottes haben. Es ist auf ihren Herzen geschrieben. Wie Gott das im Tafel das geschrieben hat, hat er das in jedes menschlichen Herz auch geschrieben. Das Problem ist unsere Erziehung, unsere Kultur und alles andere heutzutage versucht, und Satan natürlich auch, versucht das wirklich runterzuspielen. Hör auf deine Gefühle. Was sagt dein Herz? Tu das, das ist das Richtige. Es kommt immer wieder vor. Und was lesen wir über das Herz laut Gottes Wort? Ist es etwas Gutes oder etwas eher Schlechtes? Ihr kennt die Antwort schon. Auch die schlimmsten Heiden haben das Gesetz auf ihren Herzen geschrieben. Es wurde in ihnen eingebaut. Es ist ein Teil des göttlichen Bildes, das den Menschen gegeben wurde. Und das Morden wurde nicht erst zur Sünde, weil die 10 Gebote es als solche verurteilen. Warum? Weil das Gesetz bereits auf das menschliche Herz geschrieben war. Ihr Lieben, denkt bitte nicht, dass wenn wir nicht länger unter dem moralischen Gesetz sind, weil wir jetzt unter einem neuen Bund sind. Wir dürfen nicht denken, dass das Gesetz für uns nicht mehr gilt. Es betrifft uns sehr, sehr wohl. Es ist für dich und mich genauso relevant, wie es das für Mose und die Kinder Israels war. Und Jesus selbst hat diese Tatsache bestätigt. Schlag mal Matthäus 5 auf. Matthäus 5. Leute, vielleicht denkt ihr, meine Güte, das ist eine Wiederholung, Carrie. Aber Leute, das ist eine notwendige Wiederholung. Weil es kommt immer wieder vor, diesen Anspruch, naja, aber wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Weißt du, wir sind unter der Gnade. Stimmt. Aber nimm das bitte nicht aus dem Kontext. Matthäus 5, Vers 17 bis 19. Und hier sind sehr harte Worte von unserem Herrn. Schau mal diesen Warnung an. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe nach ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Gebot auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Mache nicht denselben Fehler, den so viele evangelikale Christen heutzutage machen. Und denke nicht, dass das Gesetz und die Gnade sich einander entgegenstellen. Sie unterscheiden sich und dienen unterschiedlichen Zielen, aber sie stehen auf keinen Fall im Gegensatz zueinander. Manchmal spielen der eine gegen den anderen aus, naja, ich habe Gnade und du, Kerry, du hast Gesetz. Naja, weißt du? Nein, das stimmt nicht. Das Gesetz selbst hatte und hat immer noch eine gnädige Absicht. Tatsächlich ähnelt das alte testamentliche Gesetz sogar den Weg für die Gnade, die im Neuen Testament durch Jesus Christus offenbar wurde. Der Zweck des Gesetzes war es, Menschen, hör mal bitte gut zu, der Zweck des Gesetzes war es, Menschen zur Gnade zu führen, die allein in Gott gefunden werden kann. Galater 3, Vers 24, einer von den wichtigsten Versen in diesem Bereich. Galater 3, Vers 24. So ist es also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt wurden. Leute, es ist ein Lehrmeister. Es war und ist unmöglich, das Gesetz zu halten, weil es vollkommen erfüllt werden muss. Das habe ich heute dreimal jetzt gesagt. Und die Absicht des Gesetzes war es, Menschen in die Knie zu zwingen, damit sie Gott um Gnade, Erbarmen und Vergebung anflehen. Wie tut das? Leute, wenn ich sehe das Gesetz und ich sehe, meine Güte, ich habe mich gegen das Gesetz in diesem Punkt angestoßen, gegen diesen, alle 10, was kann ich tun denn? Die einzige vernünftige Antwort ist nicht stolz zu sein. Aber auf deinen Knien zu fallen, sagen, Herr, ich bitte deine Vergebung. Ich brauche deine Gnade. Und sogar jeden Tag. Und das will der Herr von uns, Leute. Das ist die Absicht. Aus einer anderen Perspektive betrachtet, sollte das Gesetz des Mose einfach den Weg für Christus ebnen. Wir haben in der Einleitung dieser Serie bereits ganz klar gesehen, dass die ganze Bedeutung des Gesetzes gemäß Christus in einem Wort zusammengefasst werden kann. Und was ist dieses Wort? Liebe. Liebe. Und dies wird in die folgenden zwei Geboten ausgedrückt. Was ist es? Nummer 1, liebe Gott. Wir haben es in Matthäus 22 gesehen. Liebe Gott mehr als alles andere. Und liebe deinen Nächsten, was? Wie dich selbst. Und wenn wir die 10 Gebote betrachten, erkennen wir, dass dieses lediglich eine Ausführung dieser beiden Gebote sind. Die ersten 4 befassen sich mit unserer Liebe für Gott gegenüber. Und die letzten 6 befassen sich mit unserer Liebe für was? Unser Nächsten gegenüber. Okay, seid ihr bereit nach diesen Einleitungen für den dritten praktischen Ratschlag, wie man den Herrn mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, ganzer Kraft lieben könnt? Lass uns 2. Buch Mose 20, Vers 7 anschauen. 2. Mose 20, Vers 7. Und das ist das dritte von den 10 Gebote. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Auch wenn dieses Gebot nicht so lange wie das vorige ist, bedeutet das nicht, dass es weniger wichtig ist. Trotz seiner Kürze ist es von enormer Bedeutung, Leute. Es gehört ohne Frage auch zu denjenigen Geboten, die am meisten gebrochen werden. Das Erste, worüber wir uns klar werden müssen, wenn wir diese Schriftstelle betrachten, ist, dass Gottes Name mehr als ein bloßes Wort ist. Das ist sehr wichtig. Gottes Name mehr als ein bloßes Wort ist. Gemäß einer sehr bekannten Theologe, Arthur Pink, sagt er Folgendes: Enthält Gottes Name all das, wodurch es Gott gefiel, sich zu offenbaren? Sein Wort, seinen Titel, seine Eigenschaften, seine Bestimmungen, seine Werke. Der Name Gottes steht für seine Natur und sein Wesen, und so zu sehen im Psalm 20, Vers 1 zum Beispiel. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, beinhaltet Gottes Name praktisch all das, was wahr ist von Gott. Ich finde das eine sehr gute Zusammenfassung oder Definition. Beinhaltet Gottes Name praktisch all das, was wahr ist von Gott. Ein anderer Theologe sagt Folgendes bezüglich des Namen Gottes. Gott wird mit seinem Namen angerufen. Er macht sich uns dadurch bekannt und er offenbart uns mit seinem Namen sein Wesen und seine Vollkommenheit. Anders ausgedrückt, das dritte Gebot handelt sich nicht bloß um eine einfache Auflistung all seiner Namen, die wir im Wort Gottes finden. Es gibt eine Menge von Namen, oder? Und wenn ihr gute Pharisäer sind, und das hoffen wir hier in der Bibelgemeinde Berlin, haha, dass ihr würdet es auf alle Fälle das vermeiden zu sagen. Nein, es gibt noch mehr dahinter. Sondern vielmehr beinhaltet dies seinen Titeln, seine Eigenschaften, seine Taten, seine Ehre und sein Wort. John Calvin äußert sich folgendermaßen über das dritte Gebot. Wirklich eine schöne Zitat. Der Herr will, dass die Majestät seines Namens von uns unantastbar heilig gehalten wird. Was immer wir über ihn denken oder sagen, sollen den Geschmack seiner Vortrefflichkeit tragen, sollte der heiligen Erhabenheit seines Namens entsprechen und zum Ruhm seiner Herrlichkeit beitragen. Schöne Zitat? Auf jeden Fall. Den Alten Testament Juden wurde beigebracht, Gottes Name überhaupt nie auszusprechen. Nur schon der Versuch, seinen Namen auszusprechen, war verboten. Hey, versucht das gar nicht. Das haben sie das gesagt. Aber bitte verstehe, dass dies jüdisches Gesetz war und dass es nichts mit dem biblischen Gesetz oder das dritte Gebot zu tun hatte. Auch wenn die Beweggründe der Juden damals wohl mindestens zu Beginn, als sie dieses Gesetz einsetzten, gut waren. Es war bestimmt gut gemeint. Aber irgendwann haben sie das vergessen und dann war dieses Gesetz so wichtig oder so gültig, wie das in den Steinen geschrieben war. Gott sagt uns in einem oder in seinem Wort, wie sein Name lautet. Es ist ein Wort, das aus vier Buchstaben besteht und ursprünglich keinen Vokale aufwies. Das ist Yahweh. Yahweh. In Tat und Wahrheit hat das dritte Gebot aber gar nichts mit dem effektiven Aussprechen von Gottes Name zu tun. Darum geht es hier nicht in 2. Buch Mose 20. Auch an dieser Stelle haben sich die Pharisäer völlig in der Auslegung dieses Gebotes vertan. Sie hatten eine äußerliche Einhaltung dieses Gebots vor Augen. Und wie unseren Herrn aber in den Bergpredigt klar machte, geht es beim Gesetz vor allem um was? Um das Herzen Einstellung. Darum geht es vor allem. Nicht einfach, hey, hast du das gesagt oder nicht? Also was bedeutet es denn, den Namen des Herrn zu missbrauchen? Oder anders gesagt, was musste man tun, um gegen dieses Gesetz zu verstoßen Und das ist die Frage. Und wenn ihr Notizen jetzt macht, schreibt bitte diese Definition auf. Oder dieses, ja, diese Definition. Einer meiner Lieblingstheologen sagte Folgendes dazu. Das ist der Phil Johnson. Seinen Namen missbrauchen bedeutet, ihn auf eine unangemessene, leere oder bedeutungslose Art und Weise zu benutzen. Das ist es. Ein Satz. Seinen Namen missbrauchen bedeutet, ich lese das noch einmal vor, ihn auf einen unangemessenen, leeren oder bedeutungslosen Art und Weise zu benutzen. Das bedeutet es, Gottes Name zu missbrauchen. Und das geschieht hauptsächlich auf drei Arten. Erstens, ich gebe euch jetzt die drei Arten. Erstens, wenn Menschen Gottes Namen gedankenlos beim Reden verwenden. Wenn Menschen Gottes Namen gedankenlos beim Reden verwenden. Dabei denke ich an zwei verschiedene Arten von Menschen. Der eine flucht aus Rebellion und Trotz. Ihr kennt solche Menschen. Er spricht Gottes Namen absichtlich respektlos aus, weil er jeden wissen lassen möchte, dass er sich gegen Gott stellt. Diese Art von Menschen missbraucht den Namen in absichtlicher Missachtung und zeigt damit seine Rebellion gegen und seinen Hass auf Gott. Es gibt eine Menge von Leuten wie das heutzutage. Aber die andere Art des Fluchens ist viel, viel gebräuchlicher. Es ist das Fluchen durch leichtfertige Worte oder Reden. Es meint, Gottes Namen zu gebrauchen, ohne dabei wirklich an ihn zu denken. Und wenn man dies einer solchen Person aufzeigt, wird er wahrscheinlich sagen, naja, ich bin mir dessen gar nicht bewusst. Es ist nicht ernst gemeint. Das habe ich wirklich nicht ernst gemeint. Oder wie konnte Gott denn dadurch verletzt sein, wenn ich mir noch nicht mal bewusst bin, dass ich ihn beleidige? Und wenn er in einem Zuhause aufwuchs, wo Gottes Namen unachtsam verwendet wurde, wird er sich dessen möglicherweise noch nicht einmal bewusst sein. Und das, ihr Lieben, ich glaube, stoßen die meisten Menschen gegen dieses Gebot. In so einer unbewussten Art und Weise. Ich höre das auch hier unter uns manchmal. Und das darf nicht sein. Um Himmels Willen oder um andere Dinge sagen sie, Leute, das ist verkehrt. Ich hätte das auch nicht hier sagen sollen. Aber das ist nicht, sowas sollen wir nicht sagen. Nur weil wir unbewusst das sagen, sind wir damit unschuldig vor dem Herrn? Niemals. So ein leichtfertiger Gebrauch beleidigt den Allmächtigen. Derjenige, der Gottes Namen leichtfertig ausspricht, mag nicht bewusst gegen Gott rebellieren, aber nichtdestotrotz verunehrt er Gott. Die Welt tut es immer wieder. Sie gebrauchen Gottes Namen, wenn sie wütend, glücklich, ängstlich, angeekelt, verletzt und so weiter und so fort ist. Sie denkt dabei aber überhaupt nicht wirklich an den lebendigen Gott. Und ihr Lieben, das ist schlicht und einfach Sünde, laut sein Wort. Tatsache ist, dass der sündige Mensch es geschafft hat, Gottes heiligen Namen in Zusammenhang mit fast jedem erdenklichen Gefühlszustand zu missbrauchen. Auch wenn er tief verletzt ist, sehr glücklich ist oder sehr wütend ist, egal. Und wisst ihr, was interessant, aber zugleich auch sehr traurig ist? Als ich ein Kind war, in den Vereinigten Staaten, würde jedes Mal, wenn jemand den Namen Gottes während einer Radio- oder Fernsehsendung missbrauchte, diese Stelle einfach rausgeschnitten. Aber in den letzten Jahren wurde das kollektive Gewissen der Gesellschaft immun dagegen. Anders ausgedrückt, wenn heutzutage jemand den Namen Gottes missbraucht, verschwendet man kaum eine Gedanken darüber. Es wurde nicht mehr ernst genommen. Was? Fluch? Das war kein Fluch. Ich glaube, dass die Ausdrucksweise in den letzten 20 bis 30 Jahren zur Alltagssprache geworden ist. Und wie ich das schon erwähnt habe, auch Christen können sich dessen schuldig machen. Das heißt, immer, wenn wir Gottes Namen in einer bedeutungslosen und banalen Art und Weise benutzen oder jedes Mal, wenn wir seinen Namen aussprechen, ohne uns dessen in unseren Gedanken bewusst zu sein, dann übertreten wir das dritte Gebot. Ein gutes Beispiel hierfür ist, wenn wir Loblieder singen. Und Leute, ich darf diesen Loblieder einfach leiten und euch begleiten. Und manchmal, ich merke auch, was tue ich jetzt? Ich singe nur Worte. Und das ist gar nicht gemeint. Und wenn ich das merke, Leute, und es passiert oft, ich denke, Herr, vergib mir. Hilf mir. Und Leute, so soll unsere Anbetung gehen denn. Nicht einfach singen, weil jeder andere das tut. Und wenn du das nicht tust, dann kann Carrie euch sehen. Gar nicht. Das ist nur ein einziges Beispiel. Oder wenn wir beten, aber nicht wirklich an das Gebet denken. Wie oft passiert das? Mittwochnachmittags oder abends? Oder wenn wir miteinander beten, allein? Oder wenn wir selber beten? Manchmal habe ich auch für dummes Zeug gebetet. Ich merke, was habe ich gerade gesagt? Das darf auch nicht sein. Aber so in leichter Art und Weise missbrauchen wir den Namen Gottes. Und Leute, das ist Sünde. Prediger 4, 17. Schlag mal das bitte auf. Warum? Weil das eine sehr wichtige Vers ist. Nach der Sprüche. Prediger 4, 17. Das ist das letzte Vers in Kapitel 5, Vers 1. Es gibt eine Unterzahlung in verschiedene Übersetzungen. Vers 17 oder 5,1. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Sich nahen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Opfer bringen. Denn sie haben keine Erkenntnis, darum tun sie Böses. Übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnenen Worte vor Gott aussprechen. Denn Gott ist im Himmel. Und du bist auf der Erde, darum sollst du nicht viele Worte machen. Leute, das ist eine wichtige Warnung. Auch für uns als Gläubigen. Bewahr deine Füße, bevor du zum Haus Gottes gehst. Und wenn wir beten, wenn wir singen, das tun wir. Okay, eine zweite Art und Weise, wie man seinen Namen missbrauchen kann, ist, wenn man ihn nicht mit dem gebührenden Respekt benutzt. Sehr ähnlich, aber ein kleiner Unterschied. Das umschließt eine Menge von Dingen. Witze über Gott, leichtfertiges Reden über ihn, auch einige Kinderbücher oder Filme missachten das. Mit anderen Worten, wir sollen Gottes Namen nie in lockeren und respektloser Weise gebrauchen. Und wir sollen unseren Kindern das klar und deutlich beibringen durch das, was wir erlauben und durch unser eigenes Beispiel. Leute, nur als Beispiel von meinem eigenen Leben. Ich kann euch gar nicht zählen, wie oft ich ein Video gekauft habe, weil ich gedacht habe, ja, ich habe das gesehen, als ich ein Kind war und das war wirklich gut und alles andere. Und ich habe das noch einmal gekauft, weil es ja sehr billig war. Ich habe es angeschaut und habe gesagt, meine Güte, ich darf das nicht anhören. Das hat so, und wir haben einfach das entweder gestoppt oder sofort einfach durch meine Shredder durchgehen lassen und das einfach kaputt gemacht, weil ich habe gedacht, das darf nicht wahr sein. Als Unterhaltung darf ich als Christ nicht das genießen, wenn Gottes Name missbraucht wurde. Und das passiert oft, zu oft. Und wir haben so viele Filme und andere, ja, Filme hauptsächlich, einfach weggeworfen davon. Und das stört mich wirklich am meisten. Ich glaube, die meisten von uns machen sich dessen von Zeit zu Zeit schuldig. Tatsächlich gibt es wirklich nur zwei Gründe, warum wir seinen Namen überhaupt gebrauchen sollten. Erstens, wenn wir ihm ehren und verherrlichen wollen. Und zweitens, um andere zu lehren und von ihm zu erzählen. Oder einfach aus evangelistischen Zwecken oder Gründen. Nur die zwei Gründe. Arthur Pink noch einmal sagte Folgendes. Gottes Name wird von uns missbraucht, wenn wir ihn gedankenlos und ohne die nötige Ehrfurcht gebrauchen. Immer wenn wir ihn erwähnen, vor dem die Seraphim, das sind die Engelwesen, ihr Angesicht verhüllen, sollen wir ernst und andächtig seine unendliche Würde und Herrlichkeit bedenken und unser Herzen in tiefster Ergebenheit für diesen Namen beugen. Noch ein herrliches Zitat. Was tun die Engel? Sie sind heilig, Leute. Und auch die Cherubim die Seraphim mit 6 Flügeln. 2 bedecken sie ihren Angesicht, 2 verhüllen ihren Füße, und mit 2 fliegen sie. Und obwohl sie heilig sind. Wie sind wir im Vergleich dazu? Eine weitere Art und Weise, das ist die dritte übrigens, diese Gebot zu brechen, ist meines Erachtens folgende. Und das ist wirklich groß. Jemand nennt sich zwar Christ, lebt aber nicht dementsprechend. Jemand nennt sich zwar Christ, lebt aber nicht dementsprechend. Dieser Mensch missbraucht den Namen Gottes ebenso eindeutig. Das bedeutet, wenn du dich Christ nennst, dann leihst du dir im Grunde genommen den Namen Gottes aus. Das ist nichts Falsches dabei, wenn ich sage, ich bin Christ. Das lesen wir sogar in der Schrift. Ist nichts Falsches oder Verkehrtes dabei, solange, und das ist das richtige Wort dabei, solange du das mit der nötigen Ehrfurcht tust. Wenn du aber nicht lebst, wie man als Christ leben sollte, dann missbrauchst du in einer sehr realen Weise seinen Namen. Ich selbst habe in der zurückgelegenen Zeit schon viele, viele solche Leute getroffen. Leute, ich bin auch, ich muss mich auch einschließen oder anschließen. Ich bin auch schuldig manchmal und ich schäme mich auch dafür. Und Leute, was herrlich ist bei einem Gläubiger, ist, er darf denn um Vergebung bitten, wenn er fällt, wie oft? 7-mal auf die Nase, das fahren wir jeden Tag auf unsere Nasen, wenn wir ehrlich sind. Aber er steht wieder auf, er bittet um Vergebung und er hat sofort diese Vergebung wieder. Herr, ich sage fast jeden Tag, du darfst meine Frau fragen, Herr, bitte vergib mir für meine Schuld. Und gleichzeitig, Herr, ich danke dir für die Vergebung, die ich allein durch Jesus Christus habe. Danke. Ich selbst habe in der zurückliegenden Zeit schon viele, viele solche Leute getroffen. Sie fluchen, sie lügen, sie leben ausschweifend und gleichzeitig behaupten sie, wiedergeboren zu sein. Sie behaupten, gerettet zu sein und Christus zu kennen und ihm zu lieben sogar. Tatsächlich bringen solche Menschen aber Unehre auf Christus. Und wenn ein solcher Mensch sich ohne seinen Lebensstil zu ändern mit Gott identifiziert, dann missbraucht er den Namen des Herrn. Wir haben das letzte Woche am Mittwochabend gelesen, Römer 2, Vers 21. Aber schlag mal das bitte auf. Gute Verse. Ich habe an das gestern Abend nachgedacht. Oder gestern Nachmittag. Römer 2, 21. Ich lese nur ein paar Verse dazu. Steht hier. Nun also, du lehrst andere dich selbst, nun also, du lehrst anderen, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich der Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Hier ist es. Denn der Name Gottes wird um euretwillen, was? Gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Wie verunehren wir Gottes Name? Ja, wenn wir nicht leben, wie ein Christ leben soll. Ein gutes Beispiel für jemanden, der sich dieses Gebot schuldig gemacht hat, war die Nation Israel. Das große Beispiel. Aber Jesaja 48, Vers 1. Ich lese das vor, aus zeitlichem Grunde. Hört dies, ihr vom Haus Jakob, die ihr mit den Namen Israels benannt und aus den Wassern Judas entsprungen seid, die ihr bei dem Namen des Herrn schwurt und euch zu dem Gott Israels bekennt, aber nicht in Wahrheit, noch in Gerechtigkeit. Israel verwendet den Namen Gottes, aber gehorchte nicht den Offenbarungen, die darin enthalten war, und übertrat so dieses dritte Gebot. Ein weiteres gutes Beispiel dafür ist im Leben David zu finden, als er Ehebruch und Mord beging. Daraufhin kam Gott durch den Prophet Nathanael zu ihm und sagte, dass das Kind, das Bathsheba zur Welt brachte, sterben würde. Erinnert ihr an diesen Begebenheit? Die Begründung, die er David gegeben gab, lautet folgendes. Weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast. So war das. Das war ein Anlass zur Lästerung von Gottes Feinden. Wie hat David Gottes Name gegenüber den Heiden in Misskredit gebracht? Als ein Mann, nach dem Herzen Gottes wurde er sehr stark mit Gott identifiziert. Er war der König sogar über Israel. Und als er dann aber sündigte und versuchte, dies zu vertuschen, handelte er wie die weltliche bestimmten Menschen. Durch Davids Widersprüchlichkeit und Sündhaftigkeit wurde Gottes Name von einer gottlosen Welt einfach verleumdet. Und ihr Lieben, wir können genau dasselbe tun, wenn wir Gottes Gebote missachten. Wenn wir uns daran teilnehmen, in weltliche Dingen, sagt man zu unseren Arbeitskollegen, ja, wir hören ihren gotteslästernden Witze an und vielleicht lachen danach. Oder wir schicken eine E-Mail weiter, die leichtfertig ist, über Gott etwas sagt. Ich hasse solche E-Mails. Wirklich. Die nur ein Cartoon ist von über Gott. Ich mag die überhaupt nicht. Und der Herr sagte etwas Ähnliches in Lukas 6, Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Warum tut ihr das? Warum sagt ihr das? Lukas 6, Vers 46, Entschuldigung. Bevor wir die Lektion über dieses Gebot für heute abschließen wollen, ist es noch wichtig, den Grund zu sehen, warum Gott uns dieses Gebot gab. Noch einmal, 2. Buch Mose 20, Vers 7. Und du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Hier ist es. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Brüder und Schwestern, Gott wird uns nicht als schuldlos betrachten, wenn wir seinen Namen missbrauchen. Matthäus 12, Vers 36. Ich sage euch aber, das hat Jesus gesagt, ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Ein Pastor sagte Folgendes über das dritte Gebot. Der Missbrauch von Gottes Wort ist keine leichte Sache. Das ist so ein gutes Zitat, Leute. Bitte hör mal das an, okay? Der Missbrauch von Gottes Wort ist keine leichte Sache. Warum? Fast jede andere Sünde gibt uns einen zeitlichen Genuss. Tatsache ist, dass wir uns genau deswegen von Sünde gelüsten lassen, wegen den zeitlichen Genuss. Richtig? Ist es so? Wir bekommen etwas dafür, für unsere Missetat. Aber diese Sünde, die dritte Gebot, gibt uns keine fleischliche Befriedigung. Es ist eine Sünde der bloßen Rebellion. Es ist eine sinnlose und überflüssige Verunehrung Gottes. Und Gott hasst sie. Was denkt Gott also über die, die seinen Namen missbrauchen? Nimmt er das ernst? Lass uns in das Buch, dritte Buch Mose, kurz anschauen, um dort eine sehr, sehr ernste Begebenheit in die Geschichte Israels zu betrachten. Wir sind fast fertig. Meine Güte. Heute ist sogar Abendmahl. Okay. Wir lesen das schnell durch. Drittes Buch Mose, Kapitel 24. Ihr könnt es auch aufschreiben und zu Hause das ganze Ding anschauen. Ab Vers 10. Und der Sohn eines israelitischen Frau, er war aber der Sohn eines ägyptischen Mannes, ging unter den Kindern Israels aus und ein. Dieser Sohn der israelitischen Frau und ein Israelit stritten im Lager miteinander. Da lästerte der Sohn des israelitischen Frau den Namen des Herrn und fluchte ihn. Daraufhin brachte man ihn zu Mose. Seine Mutter aber hieß Selomit und war die Tochter Dibris von Stamm Dan. Und sie behielten ihn in Gewahrsam, bis ihnen ein Bescheid gegeben wurde durch den Mund des Herrn. Und der Herr redete zu Mose und sprach, was? Vers 14. Führ den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hand auf sein Haupt stützen und die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Und in Vers 23. Mose aber redete zu den Kindern Israels, die führten den Flucher vor das Lager hinaus und steinigte ihn. Und die Kinder Israels handelten so, wie der Herr es Mose geboten hat. Leute, so sehr hasst Gott dieses Sünde, wenn wir seinen Namen fluchen oder benutzen in einer leeren, unangemessenen Art und Weise. Welches ist denn aber das Heilmittel, das man verwenden sollte, um aufzuhören, gegen dieses Gebot zu verstoßen? Das ist die Frage. Was können wir jetzt tun, unsere Zungen zu heilen? Ihr Lieben, ich bin immer zu beeindruckt, wie die Bibel sich in jedem Fall es fähig erweist, den eigentlichen Grund eines Problems genau auszumachen. Psychologien, Selbsthilfebücher mögen dir sagen, dass du dir selbst Strafen auferlegen sollst oder dich daran gewöhnen sollst, ordentlicher zu reden, wenn du das Fluchen ablegen möchtest. Aber Jesus Christus sagt, dass das wahre Problem, was das menschliche Herz ist. Matthäus 12, 34. Schlangenblut, wie könnt ihr Gutes sehen, da ihr Böses seid? Denn wovon das Herz, was voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Brüder und Schwestern, das Heilmittel für einen schmutzigen Mund ist ein reines Herz. Das ist es. Es ist tatsächlich ein Merkmal der, die von Dämonen besessen sind, dass sie ein Verlangen haben, Gott zu verfluchen. Und Leute, wenn ihr ein reines Herzen haben möchtet, dann bittet Gott um Vergebung. Tut Buße. Und frag mal Gott oder bitte Gott um einfach seine Vergebung. Und er ist treu, uns zu vergeben. Leute, der Unterschied zwischen einem wahren Kind Gottes und jemand, der nicht wiedergeboren ist, ist jener, der das wahrgläubige Sünde nicht mehr praktizieren wird. Natürlich kann er auch weiterhin sündigen, und das tun jeder von uns, aber er wird nicht mehr von der Sünde charakterisiert oder versklavt sein. Und nach einiger Zeit wirst du entdecken, dass leichtfertiges, ausgesprochene Worte nicht mehr einfach so aus deinem Mund kommen. Leute, manchmal rutscht solche Worte aus und müssen wir sofort zu Gott gehen, um Vergebung bitten. Und er ist treu und gerecht, uns zu vergeben. Vergiss nicht die Worte von David Königs. Psalm 39, Vers 2. Ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaum halten, solange der Gottlosen vor mir ist. Und dann das als Ende. Kürzlich habe ich eine Geschichte von Alexander der Großen gelesen. Als er ärgerlich einen Soldaten fertig machte, der sich als Feigling erwies. Alexander schimpfte den Mann aus, dass er aus den Armee desertiert war und als die Gangart an Härte zunahm. In seinen Zorn fragte der berühmte General so ganz nebenbei, und was ist dein Name? Alexander, mein Herr, kam die Antwort. Dies regte Alexander den Großen noch viel mehr auf, so dass er den Soldaten nahm, schüttelte ihn und sagte, entweder ändern deinen Charakter oder ändern deinen Namen. Und Brüder und Schwestern, behauptet ihr, dass ihr zu Gott gehört? Bedenkt ihr mit euren Lippen, dass es euren großes Verlangen ist, Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzen Verstand und aller Kraft zu lieben? Wenn dem so ist, solltet ihr besser auf euren Wortwahl denn achten. Und wenn dem nicht so ist, dann ändert euren Namen. Denn wir verunglimpfen Gottes Namen, wenn die Worte, die wir reden, oder das Leben, das wir führen, nicht mit dem Gott übereinstimmen, den wir zu lieben und dem wir zu dienen behaupten. Lass uns gemeinsam beten.